So. Gut. 2012 gab es das Lied Songs of Liam von der Band Kraftklub, dass mir diese Band, die hat Texte von einer lyrischen Qualität, die mir bis heute im Kopf geblieben sind, auch wenn es schon eine Weile her ist. Und in diesem speziellen Lied singen sie an einer Stelle: Die Welt geht vor die Hundemädchen, traurig, aber wahr. Hat man das mitgekriegt oder soll ich es nochmal wiederholen? Die Welt geht vor die Hundemädchen, traurig, aber wahr. Und das ist leider wirklich wahr. Dass das wahr ist, stimmt. Ich habe mir vorgenommen für dieses Jahr, dass ich einmal das Neue Testament mal einmal durchlesen will. Und ich springe so ein bisschen hin und her, damit ich jetzt nicht alle Evangelien nacheinander lesen kann. Aber ich bin trotz allem erst beim Markus-Evangelium angelangt. Und da gibt es das Kapitel 13. Vielleicht ist 13 auch deswegen die Unglückszahl. Auf jeden Fall geht das ganze Kapitel nur darum, dass die Welt vor die Hunde geht. Und Jesus erzählt das. Also ist nicht so ganz erbaulich. Also Jesus spricht ganz viel davon, was für schlimme Dinge passieren werden. Und ich weiß nicht genau, wie man das interpretiert und wann und wie da was von stattfinden wird. Aber ein paar Sachen kommen mir doch sehr bekannt vor, auch wenn ich mich jetzt im Moment so umgucke. Und ich meine das gar nicht, also ich will jetzt gar nicht hier, erschreckt bitte nicht, das wird jetzt hier nicht super resignieren, die ganze Geschichte. Ja, die Welt ist nicht dazu gemacht, dass die für immer hält. Und trotzdem, eine Freundin von mir, die Doro, die ich sehr, sehr, sehr lieb habe und sehr verehre, jetzt habe ich doch den Namen gesagt, eine Freundin von mir ist Meeresbiologin und setzt sich für den Planeten ein und dass irgendwie alles ein bisschen besser wird. Und als Fachfrau, als Meeresbiologin weiß sie aber, glaube ich, ziemlich gut, dass es nicht so richtig gut aussieht. Und trotzdem kämpft sie dafür, dass es besser wird. Und ganz viele Leute kämpfen dafür, gerade junge Leute. Und ich rechne ihr und all denen, die das machen, super hoch an, dass sie das tun. Und ich glaube, es ist es wert, dass wir uns für Gottes Schöpfung einsetzen und dass wir kämpfen. Aber es ist richtig gut, wenn wir mehr haben als diese verschwindend kleine Hoffnung, dass wir die Menschheit vielleicht doch noch überzeugt bekommen, es anders zu machen. Mir tun die Leute oft so leid, die ich denke, die sich so krass einsetzen für sowas wie Klimaschutz und Rettung der Meere und die dann doch immer wieder an den Punkt kommen. Also ich kann mir vorstellen, dass man wahnsinnig schnell die Hoffnung verlieren muss einfach. Und dann bin ich total froh, dass es Leute wie meine Freundin gibt, die sich auch damit engagieren, die auch kämpfen, aber mit dem Wissen, dass Gott hinter ihnen steht und dass mehr kommt. Dass es eine Hoffnung gibt, die über diese Welt hinausgeht. Wenn wir Gott nicht haben, stellt euch mal vor, du hättest Gott nicht, du würdest Gott nicht kennen. Oder vielleicht kennst du Gott auch gar nicht. Vielleicht hörst du die Predigt und denkst so, nee, Gott gibt's eigentlich gar nicht. Und ich habe noch nie von ihm gehört und ich habe ihn noch nie erlebt. Und ich kann das gar nicht glauben. Dann ist es nicht nur wahr, sondern wirklich traurig, so wie Kraftklub singen. Auch gerade jetzt mit dieser Pandemie, in der wir leben. Und den ganzen Sicherheiten, die wegbrechen. Den Möglichkeiten, sich davon abzulenken. Dass es eigentlich echt traurig ist. Leute irgendwie verlieren ihre Gesundheit, ihre Jobs, ihr angespartes Geld, wo sie dachten, das ist das, worauf ich mein Leben bauen kann, das ist das, was mich durchträgt und mir Sicherheit gibt und plötzlich ist es weg. Weil diese Welt dir keine Sicherheiten gibt. Ein Freund von uns hat erzählt von seinem besten Freund, der kauft sich ein Boot. Also der hat vor, sich ein Boot zu kaufen, dieser Mensch. Und die Begründung war, das fand ich irgendwie ziemlich krass, sagte so, ja, der hat gesagt, der kauft sich das Boot jetzt. Der ist so fertig wegen Corona und der hat gesagt, ich weiß überhaupt nicht mehr, worauf ich mich noch freuen soll. Ich habe keine Perspektive mehr. Ich muss mir jetzt dieses Boot kaufen. Und ich dachte, das ist, also lass das mal so nachklingen. So, du verlierst deine Perspektive, deine Hoffnung, weißt nicht mehr, auf was du dich freuen sollst. Also guckst du, wo du nochmal so richtig konsumieren kannst, damit du was hast, worauf du dich freuen kannst. Und wie schön ist das, wenn du mehr hast als das. Wenn du weißt, du darfst an einen liebenden Gott glauben, dem du vertrauen kannst, dessen Macht weit über das alles hinausgeht und der an deiner Seite ist. Wie geil ist das denn? Wie großartig ist das denn, was wir da haben, diese Hoffnung? Und dass dieser Gott wirklich richtig toll ist und richtig liebend und so richtig ein Mensch auch war, bei dem einem das Herz aufgeht, bei dem, was er sagt. Dazu habe ich diese Bibelstelle mitgebracht. Ich habe ja gesagt, ich habe die Bibel durchgelesen und genau, von daher bin ich jetzt, also im Matthäusevangelium, direkt am Anfang, relativ im Neuen Testament. Ich fange in Matthäus 9 bei Vers 35 an. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitleid, denn sie waren erschöpft und hilflos. Erschöpft und hilflos, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, doch es sind nur wenig Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Genau, ich habe neulich Lobpreis gemacht, einen ganzen Abend lang, was total schön war. Ich freue mich immer, wenn sowas passiert. Das ist nicht, weil es bei mir so gut läuft irgendwie, sondern es ist nicht, weil ich das so gut hingekriegt habe. Ich hatte mir gar nicht vorgenommen, Lobpreis zu machen, aber irgendwie war es so schön und der Geist hat mich da einfach mit reingenommen, der Heilige. Und im Lobpreis kam mir dieser Bibelvers. Also es ist was, was Gott so aktuell wirklich zu mir gesprochen hat. Es ist halt die Matthäusstelle, weil wie gesagt, ich hatte ja angefangen, die Bibel zu lesen und dann habe ich im Matthäusevangelium angefangen und deswegen gibt es die Stelle aber auch noch in zwei anderen Evangelien. Bei Johannes ist das noch ein bisschen mehr ausgeschmückt. Da steht, die Felder sind weiß zur Ernte. Das, was ich auch noch im Kopf hatte. Ich hatte echt dieses Bild vor mir von diesen riesigen Feldern, die weiß sind zur Ernte. Wunderschöne Ähren reif zur Ernte. Kannst du dir das auch vorstellen gerade? Okay. Soweit, so gut. Ich glaube, viele, die Christen sind, haben das auch schon mal gehört. Und diese Bibelstelle ist nicht ganz neu für dich. Und ich kannte die ja auch schon lange. Und ich muss sagen, man kann ja Aussagen, die eigentlich total klar sind, also das ist ja jetzt keine Stelle, an der man so wahnsinnig viel ruminterpretieren muss. Es ist ziemlich klar, was Gott meint. Kann man ja trotzdem, ganz gemäß Schulz von Thun, auf ganz verschiedene Arten hören. Und ich habe immer gehört, die Felder sind reif zur Ernte. Nee, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Also, hopp, hopp, krieg den Arsch hoch und tu was. Das ist immer so mein Appellohr, das sofort angesprungen ist auf diese Bibelstelle. Aber da gibt's ja, wenn wir eben diesem tollen Kommunikationsmodell folgen, noch mehr. Also da sollte man vielleicht noch mal genauer hingucken. Zum einen gibt's die Sachinformation. Also, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Das ist erstmal so, ist so. Information, eine Sachinformation. Und dann sagt Gott, auch gerade mit dem, was davor steht, was ich gerade vorgelesen habe, mit der Stelle auch ganz viel über sich selber, eben die Selbstoffenbarung. Und die Selbstoffenbarung ist, es kümmert ihn. Es ist ihm nicht egal. Er sieht das und es ist ihm nicht egal. Es rührt ihn an. Es bewegt ihn, wie es auch davor heißt, eben in den Versen davor. Und meine erste Bitte wäre, lass dich auf diese Info einfach mal ein. Wenn du in deinem Alltagstrott drinsteckst und jetzt eigentlich nur damit kämpfst, deine eigene Familie in der Corona-Zeit über Wasser zu halten und halt mal inne und lass einfach nur diese Info auf dich wirken. Schau über den Tellerrand und sehe, dass da Leute sind, die Jesus nicht kennen, super viele Leute. Und dass gerade in dieser Zeit, also es ist nicht so, dass die das nicht hören wollen, glaube ich. Die Luisa hatte letztes Jahr noch, hatte die hier erzählt von ihrer Arbeit und wie vielen Menschen sie da begegnet, die eine totale Sehnsucht danach haben, gerade in dieser Zeit zu hören, dass da mehr ist als nur der Alltag und das Konsumieren und das und die Sicherheiten, die vermeintlichen, die diese Welt gibt, die eine totale Sehnsucht danach haben. Lass es einfach nur auf dich wirken. Lass die Info an dich ran. Das wäre meine erste Bitte. Und dann gibt es ja durchaus auch einen Appell. Und der kommt im nächsten Vers, in Vers 38. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt, sagt Jesus zu seinen Jüngern. So. Der Herr der Ernte, das ist jetzt ein bisschen, kann man auch denken, hä, was, so? Ich habe gerade erfahren, Gott sieht das, es kümmert Gott. Gott ist der Herr der Ernte. Und jetzt will er aber trotzdem gebeten werden. Also versteht ihr, dass er irgendwie zum einen ein bisschen, kann einen das etwas verwirren. Und bei all dem ist es ja auch so, wenn man sich das jetzt vorstellt, wenn man das überträgt, da ist dieser Bauer, das ist sein Erntefeld. Genau, er ist der Herr, ihm gehört das und es ist sein Erntefeld. Warum muss man ihn denn jetzt darum bitten, da überhaupt tätig zu werden? Ist das nicht logisch, dass eigentlich, wenn man meint, so hier, das ist dein Erntefeld, dann solltest du dich vielleicht auch drum kümmern, dass es geerntet wird. Dann solltest du vielleicht auch einfach Arbeiter schicken in deine Ernte. Das ist wie mit so eigentlich ständig bei Gott. Ständig durch die ganze Bibel durch, glaube ich. Gott geht's immer um Beziehung. Ihm geht's nie um eine Arbeitsgeschichte. Ihm geht's nie irgendwie, er will irgendwie immer und in jeder Situation mit uns reden und mit uns in Beziehung treten. Und ich glaube, man kann es einfach auch so sagen, die Sachinfo, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Lass uns darüber reden. Ich würde gern mit dir darüber reden. Lass es auf dich wirken. Setz dich der Information aus. Und das, was es mit dir macht, red darüber mit Gott. Gott hat die Beziehung mit dir irgendwie immer an erster Stelle. Und ja, ich glaube, die Chancen, dass bei so einem Gespräch die Frage von seiner Seite kommt, darf ich dich senden? Wärst du denn bereit zu gehen? Wärst du denn bereit, von mir den ein oder anderen Tipp zu hören, wo du von mir erzählen kannst, wo du ein bisschen ernten kannst? Das ist möglich, dass das kommt. Dass das die Folge von eurem Gespräch sein kann. Und so geht auch hier bei dieser Bibelstelle der Kontext, den ich eingangs vorgelesen habe. Es geht danach ja mit Kapitel 10 weiter und der Aussendung der Jünger. Also das ist schon auch die Einleitung dahin, danach die Jünger in das Erntefeld zu senden. Das ist das, was danach passiert. Aber eben nicht als reine Arbeiter, als Leute, die sich kaputt ackern, als Leute, die daran irgendwie verzweifeln, dass zu viel zu tun ist und am Ende im Eimer sind, sondern aus der Verbindung mit Gott heraus, aus der Beziehung. Später im Missionsbefehl ganz am Ende sagt Jesus, ich bin bei euch alle Tage, ich bin immer bei euch. Und er gibt seinen Jüngern auch Vollmacht. Er lässt sie nicht alleine. Er gibt ihnen die Vollmacht, die er hat, sodass sie dann auch die Sachen machen können, die er tut. Und er sagt uns, er ist bei uns. Wir gehen als seine Freunde und wir gehen mit Vollmachten. Und ich hatte vor 2 Wochen oder so, habe ich hier, glaube ich, mal von einem Bild erzählt, das ich hatte, als ich abends im Dunkeln, im Schnee, im Wald spazieren war. Und es war schon sehr dunkel und ich habe von einer etwas entfernten Schlittenwiese habe ich die Leute rufen hören. Also diese Freudenschreie, diese Begeisterungsschreie, wenn man halt ziemlich schnell mit dem Schlitten den Berg runterfährt, was da manchmal halt so rauskommt. Es waren wirklich Freudenschreie. Kann vielleicht auch mal Panik sein, aber im Großen und Ganzen macht man das doch, weil es Spaß macht. Und ich glaube, das war für mich in dem Moment ein voll gutes Bild dafür, was wir machen sollen. Wir sollen in dieser Dunkelheit, in dieser Welt, sollen wir die sein, deren Freudenschreie zu hören sind. Weil das zieht die Menschen an. Da werden sie hellhörig und dann werden sie gucken kommen. Und die Freude, die du hast in Gott, in deiner Beziehung mit Gott, die gehört in diese Welt. Die gehört in diese Welt und soll hier sichtbar sein. Aber ich will euch auch noch was anderes erzählen dazu. Ich habe euch ja gesagt, dass Gott mir diese Bibelstelle gezeigt hat, als ich im Lobpreis war und auch dieses Weizenfeld gezeigt hat. Und man muss auf faire Weise sagen, dass so ein bisschen immer die Gefahr besteht, zumindest bei mir, das, was ich gerade gesagt habe, dass es am Ende doch wieder, wenn ich nicht aufpasse, von hinten durch die Brust eben doch wieder beim Appell rauskommt und bei dem, Scheiße, es ist so groß, das Erntefeld und ich liebe meinen Gott und ich will doch, dass die Leute von ihm hören, aber ich weiß nicht, wie ich das alles schaffen kann und es ist einfach zu viel für mich und ich weiß einfach nicht mehr weiter. Das geht irgendwie total schnell. Bei mir geht das total schnell. Und in dem Moment, ach genau, und dann denke ich manchmal auch noch, und wir sind doch so wenige. Das ist doch kaum jemand da. Wer macht das denn noch? Ich krieg's schon nicht richtig hin. Und wie viele Leute kenne ich denn, die das gut hinbekommen? Die kann ich ja echt an einer Hand abzählen. Es ist ein Trauerspiel. Und ich glaube, in dieser Situation, da hat Gott zu mir gesprochen und da hat er mir dieses Bild gezeigt vom Erntefeld. Und dann hat er aber auch klar gesagt, guck auf den 2. Vers und bitte, bitte, dass der Herr der Ernte Arbeiter in seine Ernte sendet. Und dann, dazu will ich euch kurz eine Geschichte erzählen. Ich hatte eine Nachbarin und ich nenne sie jetzt mal Katrin. Wir haben ein Reihenhaus und Katrin wohnte Wand an Wand mit uns in dem Nachbarreihenhaus. Und Katrin ist an Krebs erkrankt. Das ist schon ein paar Jahre her. Sie hat wirklich krass gekämpft gegen die Krankheit. Es war wirklich so, dass irgendwann die Leute drumherum sich schon gewundert haben, warum ist sie eigentlich immer noch am Leben? Tatsächlich, also echt so. Also erzähle ich jetzt keinen Quatsch. Ich hatte so ein seltsames Gespräch mit einer anderen Nachbarin. Unter anderem hat sie sich auch so ans Leben geklammert, weil ihr Papa, der hier nach Wuppertal gezogen ist, dem hatte sie versprochen, sich um ihn zu kümmern. Der kam irgendwie von weiter weg und hatte hier niemanden. Und sie hatte ihm versprochen, komm nach Wuppertal, dann bin ich für dich da und ich werde da sein, um dich zu kümmern bis zum Ende. Und so, glaube ich, hat sie sich total festgehalten an diesem Versprechen und hat irgendwie, obwohl sie wirklich sehr, sehr krank war und krasse Schmerzen hatte und am Ende wirklich nur noch schrittweise mit dem Rollator gehen konnte, sich am Leben festgehalten. Und es ging echt über Jahre und ich habe gedacht, ich will für sie beten. Ich habe gebetet, ich habe echt gebetet. Ich habe gebetet, dass sie geheilt wird. Ich habe gebetet für eine Chance, ihr von Gott zu erzählen. Ich habe so gebetet für eine Chance, ihr vom Glauben zu erzählen. Und es war tatsächlich, es hat nicht geklappt. Ich war teilweise so gestresst, dass wenn ich im Garten saß und ich wusste, sie ist im Garten, dann habe ich da gesessen und ich konnte mich gar nicht mehr entspannen, weil ich dachte, ich will doch der Katrin vom Glauben erzählen. Ich will ihr doch von Jesus erzählen. Und ich glaube, sie hat tatsächlich, trotz all meiner Gebete, war da eine Mauer und die ging von ihr aus. Die einzige längere Interaktion, die wir mal hatten, war, weil sie wirklich, das nehme ich jetzt auch nicht übel, sie ist einmal durchgedreht, so richtig schlimm, weil die Kinder zu laut waren. Ich glaube, dass es ihr einfach sehr, sehr schlecht gegangen ist an dem Tag und sie krasse Schmerzen hatte und das dann einfach zu viel war. Das waren eher so unsere Interaktionen. Und wir haben immer wieder Hilfe angeboten, aber das wurde abgeblockt. Und es hat mich krass belastet. Und dann, kurz vor Weihnachten, ist Katrins Vater gestorben. Und dann nach Weihnachten lag ich mit Joe abends noch im Bett und wir hatten uns unterhalten. Es war schon relativ spät und auf einmal war das ganze Zimmer blau. Und er ist natürlich direkt gucken gegangen. Dann stand vom Haus halt ein Krankenwagen und wir haben gesehen, wie die sie rausgeholt haben. Der Hund hat echt noch irgendwie 2 Stunden geheult. Und sie war dann noch am Leben, das hatten wir auch gesehen. Und dann war sie weg. Beziehungsweise am Anfang wusste ich auch nicht, ob sie noch am Leben ist. Und ich habe echt da gelegen und dachte so eine Scheiße, ich weiß gar nicht, was jetzt mit ihr ist. Und jetzt stirbt sie wahrscheinlich. Und warum ging das denn alles nicht? Und dann ein paar Tage später habe ich mit ihrem Mann gesprochen. Der kam gerade nach Hause. Und dann hatte er kurz erzählt, sie ist im Krankenhaus. Er konnte natürlich nicht zu ihr, weil, weiß man, Corona. Ich weiß auch nicht, ob sie fit genug war zum Telefonieren. Und dann erzählte er mir, sie sagte aber, was total gut ist, ihr Papa, der war ja immer in dem Altenheim und die Nonnen dort haben sich so um ihn gekümmert und das sind die gleichen, die jetzt auch bei ihr die ganze Zeit an ihrer Seite sind und sich um sie kümmern und sie durchtragen. Und es war in dem Moment so, ich dachte, oh Mann, Gott, das ist ja der Hammer. Danke, danke, ich bete. Ich bitte, dass Gott Arbeiter in sein Erntefeld schickt, mit der festen Annahme, dass ich der einzige Arbeiter weit und breit bin, der überhaupt möglich ist. Und bin schon total im Arsch. Und dann erfahre ich, dass meine ganze Zeit, meine ganzen Gebete genau das ausgelöst haben. Die haben die Arbeiter ins Ernt, die sind da. Gottes Reich ist da, seine Arbeiter sind da, sie haben sich um sie gekümmert, sie haben sie getragen. Genau das war passiert. Und Gottes Reich ist echt viel größer, als ich dachte. Und ich hatte noch ein Bild dazu. Muss ich mal kurz. Das war ein bisschen, aber das ist auch was ich seitdem irgendwie immer wieder im Kopf habe. Es ist ein bisschen skurril, weil es auf einer Horrorserie basiert, die ich mal geguckt habe mit Joe zusammen. Auf Netflix, wo so eine böse Macht irgendwie so unterirdisch Gänge gegraben und Wurzeln geschlagen hat. Und dann, Aber ich hatte irgendwie in meinem Kopf diese unterirdischen, tentakeligen Wurzeln, die sich immer mehr ausbreiten. Und dann dachte ich, ja, so ist Gottes Reich, nur in schön. Es ist irgendwie da, wo wir es gar nicht erwartet hatten. Es hatte unterirdisch sich schon seinen Gang gegraben. Seine Wurzeln sind überall, aber gerne mehr. Wir fangen nicht bei Null an. Das war für mich ganz wichtig, das zu erkennen. Wir fangen nicht bei Null an, aber es lohnt sich voll, weiter zu beten und es lohnt sich, dass dieses Wurzelkrakennetzwerk weiter wächst und dass es auch sichtbar wird, dass es wirklich sichtbar wird an der Oberfläche. Und das war, glaube ich, auch noch das Geile ist halt, dass es da so steht. Gott sagt ja irgendwie immer, oder es steht in der Bibel, das, was ihr quasi erbittet, wenn es im Einklang halt mit Gottes Willen und mit seinem Geist ist, das wird er uns geben. Und also ich meine, besser ist ja nicht, wenn das schon schwarz auf weiß da steht, als eine Aufforderung, das zu bitten, dann können wir uns ganz sicher sein, dass wenn wir das bitten, dass es im Einklang ist mit seinem Willen. Also feuerfrei. So, noch eine letzte Geschichte, die ich euch auch nicht vorenthalten möchte. Ich arbeite als Reha-Managerin und das bedeutet, ich organisiere die Versorgung von Menschen, die Arbeitsunfälle hatten, auch wirklich schwere Unfälle. Und das ist ein mega geiler Job. Ich finde ich liebe meinen Job wirklich, weil ich für den Kostenträger arbeite, habe ich quasi ein Füllhorn an Möglichkeiten hinter mir, Leute auf ganz viele verschiedenen Arten zu versorgen. Also ich habe wirklich auch das Geld, das zu machen. Ich muss nicht irgendwo denen sagen, da und da müsst ihr die Anträge stellen, sondern ich kann tatsächlich so mehr oder weniger sagen, was brauchst du? Und ich gucke, ob ich es dir bezahlen kann. Hammer. Also so. Und trotzdem, weil eben diese Welt nicht die totale Sicherheit bietet und selbst die allergeilste Sozialversicherung dich nicht 100%ig absichert, komme ich immer wieder an den Punkt mit den Leuten, die ich versorge, wo ich merke, da ist einfach Ende. Ich sehe Menschen, die mit den Folgen ihrer schweren Verletzungen eben nicht klarkommen, die mit dem Geld, wenn man zum Beispiel schon als man gearbeitet hat, am absoluten Limit gelebt hat und quasi kein Cent fehlen darf, dann ist auch 80% Verletztengeld dann echt ein Problem. Also ich sehe Leute, die an ihre finanziellen Grenzen kommen, an ihre körperlichen Grenzen, an ihre psychischen Grenzen, immer wieder. Genau das, was ich anfangs gesagt hatte. Und es ist natürlich in dem Job und in der Funktion, wo ich da bin, jetzt auch nicht so einfach, dass ich sagen kann, ey, komm, ich bete mal für dich. Und dann habe ich neulich die Heike, unsere Heike hier aus der Gemeinde. Heike ist gerade in Reha, so wie viele meiner Versicherten. Und sie erzählte bei dem letzten Route-Treffen von ihrer Reha und wie viele Möglichkeiten sie da schon gehabt hat, für Menschen zu beten, für Mitpatienten zu beten. Eben genau diese Leute, die körperlich an ihren Grenzen sind, die psychisch an ihren Grenzen sind. Die sind teilweise zu ihr gekommen, weil sie gemerkt haben, dass irgendwie hatten sie das Gefühl, sie sollen zu ihr kommen und dann haben sie da Gebet bekommen. Dann ist Gott durch die Heike in ihr Leben reingekommen. Und dann habe ich an dem Abend für Heike gebetet und es war echt überwältigend, weil Gott mir so krass, also es war so eine ehrenvolle Aufgabe, irgendwie in dem Moment für sie beten zu dürfen, für diese Arbeiterin im Reich Gottes beten zu dürfen. Und ich habe diese ganze Vollmacht gesehen, die Gott in sie reinlegt, die ganze Herrlichkeit. Und ich habe sie echt mit völlig anderen Augen gesehen, durch Gottes Augen. Und es war so krass. Und ich dachte, ja, es war einfach super schön. Und wie gesagt, eine große Ehre, für sie beten zu dürfen. Und ich glaube, auch das ist genau das, für die Arbeiter beten, die er in die Ernte schickt. Es ist so eine geile, ehrenvolle Aufgabe. Es beinhaltet auch, uns gegenseitig im Gebet zu tragen an der Stelle. Und auch dazu eine herzliche, herzliche Einladung. Also mein Fazit. Zum einen, lass dich auf die Info ein, dass da ein echt ultrareifes Weizenfeld wartet. Es ist einfach zu viel für die Arbeiter, die bislang schon da sind. Also bete mit Gott darüber, rede mit Gott darüber, was man da jetzt machen kann. Werde dir der Sache bewusst und rede mit Gott darüber. Das wäre mein Fazit. Amen.